Deutschlandfunk Interview.
130 Milliarden sollen investiert werden. Investor ist der Staat und damit der Steuerzahler. Milliardenhilfen für die Familien, eine gesenkte Mehrwertsteuer, also Milliardenhilfen auch für die Unternehmen. Milliardenhilfen für die Autoindustrie, genauer für Elektroautos, demnach also nicht für Verbrennungsmotoren, immerhin sagen da viele. Und es gibt Milliarden für die Kommunen. Wie innovativ ist dieses Paket? Wie nachhaltig wirkt dieses Paket? Wie gut ist es? Unser Thema mit dem Bremer Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler Professor Rudolf Hickel. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Müller.
Herr Hickel, Sie haben sich jetzt schon Gedanken gemacht, seit gestern Nacht, unterstelle ich jetzt mal. Wissen Sie jetzt schon, wie viele Milliarden einfach so verpuffen werden?
Das kann man noch nicht genau sagen, weil das Programm ja sehr unterschiedliche Schwerpunkte hat. Es ist beispielsweise sicherlich das von Ihnen angesprochene Kinderbonus, 300 Euro pro Kind. Das wird im Grunde genommen verpuffen. Man könnte ja ironisch sagen, hätte man es gebunden an den Kauf eines Tablets, wäre es vielleicht sinnvoll gewesen. Das Zweite ist, was Sie auch schon angesprochen haben in der Anmoderation, ist natürlich die Mehrwertsteuerentscheidung, die jetzt übrigens nur, das ganz, ganz wichtige, ein halbes Jahr läuft und die den Normalsteuersatz von 19% auf 16%, den Ermäßigungssteuersatz von 7% auf 5% senkt. Ich finde, die Bundeskanzlerin hat, um gleich mal mit dem Positiven ausnahmsweise anzufangen, hat zu Recht darauf hingewiesen, eine solche Mehrwertsteuersenkung ist eigentlich sozial gerecht, weil sie vor allem die unteren Einkommensbezieher, die ja vergleichsweise größere Konsumausgaben haben und damit auch mehr Mehrwertsteuer bezahlen, besonders bevorteilt. Aber das Projekt wird meines Erachtens nicht aufgehen. Es wird erstens zu Vorzugseffekten kommen. Natürlich disponieren jetzt viele, die uns auch zuhören, ob sie vielleicht dieses langlebige Konsumgut, einen Kühlschrank oder was auch immer, jetzt nicht einfach vorziehen. Aber das dritte Problem hat Olaf Scholz heute gestern Abend noch angesprochen. Ist es eigentlich gesichert, dass die Wirtschaft diesen sozusagen Preisvorteil weitergibt? Also ist gesichert, dass beispielsweise auf Produkte vielleicht sogar ausgewiesen wird, wir reduzieren den Preis um 3 Prozentpunkte beim Normalsteuersatz. Wie sieht es bei Gemüse, wie sieht es bei Lebensmitteln aus? Ja. Ich vermute mal, das geht nicht auf. Und dass diese 20 Milliarden könnten am Ende wirklich konjunkturelles Strohfeuer sein.
Also wäre jetzt meine Nachfrage gewesen, Hickel, wenn wir bei dem Beispiel Kühlschrank bleiben und Mehrwertsteuerreduzierung dementsprechend, dann bringt das natürlich nur was, wenn der Kühlschrank dann eben auch dementsprechend preiswerter wird. 3%, wenn die Unternehmen bei ihren Preisen bleiben und einfach dieses Schildchen neu ausstellen oder es einfach nicht abhängen, dann bleibt alles beim Alten.
Ja, so ist es. Und die Gefahr ist groß. Deshalb hat er zu Recht Olaf Scholz darauf hingewiesen, die Unternehmen müssten bereit sein, müssten sozusagen moralisch sich auch verpflichten, es wirklich weiterzugeben. Ich stelle mir schon vor, wenn jemand oder ich selber vorm Gemüsestand stehen, jetzt sehen, der Preis ist doch gestiegen. Wie viel von der Preissteigerung ist die Senkung durch den Normalsteuersatz und auf der anderen Seite durch andere Gründe doch wieder Preissenkung? Das ist ein großes Problem. Aber ich muss sagen, es gibt ja nicht nur konjunkturelle Komponenten. Es gibt im Grunde auch noch zwei andere strukturell klimabezogene, die sind sehr schwach, aber es gibt durchaus Ansätze. Und ein drittes ist eigentlich ganz, ganz wichtig, das möchte ich positiv hervorheben, das sind die zusätzlichen Überbrückungsmaßnahmen. Wir haben einfach jetzt alle gelernt in dieser Krise, in dieser Corona-Krise, dass es im Grunde genommen, dass Unternehmen, Kleinstunternehmen, vor allem inhabergeführte, ganz sympathische Unternehmen abgestürzt sind und dass da jetzt nochmal 25 Milliarden zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise für kleine Reisebüros, für Sportvereine, auch für Schausteller, auch für Veranstaltungslogistiker. Das geht meines Erachtens in die richtige Richtung.
Also weitermachen zu können, um die Verluste einigermaßen zu kompensieren.
Und das ist unser Beitrag, der beides macht, Konjunktur stärkt und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Chancen der Unternehmen zu überleben verbessert werden.
Sie sagen, ökologische Aspekte geht jetzt ein bisschen durcheinander. Wir müssen gucken, dass wir das ein bisschen sortieren. Aber es sind ja eben sehr, sehr, sehr viele Punkte. 57 haben wir gerade von Stefan Detjen gehört. Das können wir nicht alles besprechen. Reden wir mal über die Milliardenkaufprämien für Elektroautos, eben nicht für Verbrennungsmotoren. Ist das der richtige Schritt?
Naja, das ist sicherlich der richtige Schritt, vor allem wenn man ihn misst an der Tatsache, dass endlich dieser Unsinn einer normalen Kaufprämie für hochmoderne Verbrennungsmotoren damit gekippt worden ist. Aber da sieht man so richtig, wie der Kompromiss zustande gekommen ist. Die SPD hatte gesagt, sie macht nicht mit. Und Söder erklärt dann, im Übrigen ist es alles gar nicht so schlimm. Und deshalb muss man das ganze Programm mal lesen. lesen, die Punkte lesen, wie viel kommt an anderer Stelle für die Automobilindustrie hinzu. Und die Automobilindustrie, beispielsweise Automobilverkäufer, profitiert jetzt natürlich auch von der Mehrwertsteuersenkung über ein halbes Jahr. Dann gibt es viele andere, und die finde ich ganz vernünftig, gibt es Unterstützung, die gehen in Technologie, in Innovation, auch in den Ausbau sozusagen der Fahrzeugbranche im Sinne von Innovation. Aber das sind immer wenige Punkte.
Aber das bezahlen die erst. Der Steuerzahler bezahlt die Innovation in der Automobilindustrie, so was die Automobilindustrie über Jahre nicht gemacht hat?
Ja, so ist es, ganz genau. Es gibt übrigens auch viele andere Programme, die auch zitiert worden sind, gerade noch aus Berlin, bei denen der Staat jetzt die Finanzierung übernimmt, beispielsweise in KI-Förderung, Quantentechnologie und vieles mehr. Ich will mal so sagen, im Grunde genommen hat die Koalition versucht, das, was ohnehin zu finanzieren ist, was zu finanzieren sein sollte, das jetzt einigermaßen in dem Programm unterzubringen. Ich gehe davon aus, wenn wir 6% Wirtschaftswachstum Einbruch haben, wird dieses Programm insgesamt in einigen Bereichen durchaus weiterhelfen, aber den Wumms, der da immer zitiert wird, den sehe ich an keiner Stelle.
Ja, Kraftpaket, hat Annegret Kramp-Karrenbauer heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt. Möchte Sie das als Ökonom noch einmal fragen, weil ich ein Nicht-Ökonom bin. Wir reden auch wieder über neue Schulden, immense Neuverschuldungen. Bis zu 90%, das war das, was Markus Söder quasi so als Grenze gesetzt hat, zumindest gefordert hat. Jetzt ist die Rede von 75%, 80% insgesamt, also Erhöhung der Gesamtschulden. Das ist ja auch wieder eine große Hypothek für die nachfolgenden Generationen, wird wieder auf Kosten der jungen Menschen Politik gemacht.
Ja, das sehe ich nun ganz anders. Ich finde, das Programm insgesamt, abgesehen jetzt von den Kritikpunkten, ist richtig finanziert. 60 Milliarden gehen ohnehin schon aus den übrigen Mitteln des ersten Nachtragshaushalts zurück und das andere kommt über weitere Kreditfinanzierung. Jetzt ein solches Programm, auch mit transformatorischen Elementen, also mit dem mit ökologischem Umbau, das kann nur gesamtwirtschaftlich kreditfinanziert werden. Man stelle sich vor, man würde das jetzt finanzieren durch Steuererhöhung auf der einen Seite oder auf der anderen Seite durch Sozialabbau, dann hätte man im Grunde genommen das, was das Konjunkturprogramm mit den Projekten will, völlig kaputt gemacht.
Aber Sie sagen,
wir sind in einer Phase, wo wir das aus ganz vielen Gründen relativ problemlos kreditfinanzieren können und die Notenbank wird uns heute ja auch noch belehren, dass sie selber bereit ist, auch solche Staatstitel auch weiter zu übernehmen.
Ja, genau, weil Finanzierung von Staaten oder staatliche Finanzierungsprogramme sind ja kein Problem, weil die EZB da ist und ja alles aufkauft, was Staaten wieder an Krediten brauchen. Sie sagen, das ist kein Problem, die Finanzierung. Italiener sehen das auch so, sind bei 130% und die Griechen bei 180-190%. Warum können wir uns in der Politik nicht an die Richtlinien und an die Vorgaben halten, die in den Verträgen festgelegt sind?
Naja, man muss sagen, die Schuldenbremse unterliegt ja selbst der Infektion. Wir wissen, dass wir der Schuldenbremse nicht arbeiten können. Natürlich werden wir in einigen 2-3 Jahren eine Debatte bekommen, inwieweit jetzt Tilgungspläne eingehalten werden müssen. Aber ich sage nochmal, wir sind übrigens, das ist auch unehrlich in der Diskussion, auch in Deutschland, wir sind längstens in einer Monetarisierung der Staatsschulden. Ich will es kurz erläutern. Da geht es darum, dass man sagt, man im Grunde genommen versucht über die Europäische Zentralbank, übrigens in den USA machen es die Notenbank, Großbritannien, Japan machen alle, versucht sozusagen die Staatsschulden finanzierbar zu machen. Das ist momentan der richtige Schritt, aber der muss natürlich noch viel intensiver ausdiskutiert werden.
Das wurde aber auch gemacht, als es besser ging.
Insgesamt bei der EU, ja, das war ja die Antikrisenpolitik. Die EZB hat ja seit 2015 die Antikrisenpolitik gemacht. Man muss ja, schau mal, warum jetzt im März die EZB dieses Notaufkaufprogramm von 57 Milliarden auferlegt hat. Das wird ganz bestimmt jetzt nochmal erhöht werden. Das hängt einfach damit zusammen, wir haben unglaubliche Überschüsse an Vermögen, an anlagesuchendem Vermögen. Und das wird versucht, über diese Art von Verschuldung der Wirtschaft einigermaßen wieder zukommen zu lassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument. Und ich sage dazu, es werden übrigens einige jubeln, mit denen wir gar nicht rechnen. Das sind die Anleger. Die Anleger sind doch froh, dass sie weiter neue Staatstitel bekommen. Ja, sind sogar bereit, die Anlagen zu Negativzinsen, also zu Negativrenditen, derzeit eine Bundesanleihe zu kaufen. Das zeigt, hier ist eine Anlagemöglichkeit, wenn man die Zinsen dazu nimmt, wenn man dazu nimmt, dass man auch Wirtschaftswachstum einigermaßen hinkriegt durch die Überwindung der Krise, dann ist diese Staatsschuldenfinanzierung zumindest mittelfristig kein Problem.
Der Bremer Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler Professor Rudolf Hickel. Danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Einen schönen Tag.
Schönen Tag, Herr Müller.